HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Wie soll man im Wahlkampf mit Fake News umgehen?
Wir haben ja einen hochsensiblen Wahlkampf. Wir alle sind hochnervös dementsprechend.
Tell me lies. Tell me lies. I lend you my ears.
Im Internet verändern sich Dinge. Es gibt jetzt auch sehr professionell gemachte Fake-Angebote und das müssen jetzt alle erstmal lernen.
Tell me lies.
Niemand hört gern, was ihm nicht gefällt. Und dank der neuen Medien müssen wir das auch gar nicht mehr.
Bots verzerren Trends und Bots führen dazu, dass eventuell eine stärkere Polarisierung in Diskussionen entsteht.
Wir haben inzwischen gewissermaßen Fake News Industrien, so könnte man das nennen. Das sind Gruppen von Menschen, die mit gefälschten Nachrichten, mal aber auch mit bloßer Agitation Geld verdienen.
Diese Gefahr ist absolut ernst zu nehmen.
Klar ist, dass verschiedene Angriffe, insbesondere aus Russland und China, gesteuert werden.
Ich habe allerdings trotzdem die Absicht, darauf zu setzen, dass die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland ihre Entscheidungen selber treffen werden.
And woman, tell me lies.
Viele Lügen werden erzählt, das war schon immer so, aber heute verbreiten sie sich sehr, sehr viel schneller und stärker als früher, und zwar maschinengesteuert, und sie heißen jetzt Fake News. Sie werden verbreitet, um zu manipulieren, Interessen durchzusetzen. Kriege gewinnt nicht, wer Waffen besitzt. Kriege gewinnt, wer die Informationen steuert. So ist das heute und so ist das auch bei Wahlen. Wer die Informationen steuert, hängt vor allem von digitaler Kreativität, Kompetenz und Geschwindigkeit ab. Deswegen rauchen die Köpfe vor den Wahlen in Frankreich, den Niederlanden und Deutschland. Wie können wir verhindern, dass die Wahl manipuliert wird? Wie können wir Angriffe auch im Wahlkampf abwehren? Heerscharen von Experten und Beratern entwerfen Strategien. Aber wozu die Mühe? Hacker, Bots und Fake News, na und, haben wir getitelt. Denn tatsächlich ist der kritische Geist, oder soll man es Misstrauen nennen, in der Bevölkerung schon so sehr gewachsen, dass rund die Hälfte der Deutschen gar nicht mehr daran glaubt, dass es bei allen Themen klare Fakten gibt, die sicher stimmen. Das zeigen die Forschungen der Demoskopen. Wahr und falsch, das sind Kategorien von gestern. Was juckt uns da die ein oder andere Falschmeldung? Das werden wir fragen in dieser Sendung. Aber zuerst schauen wir uns das Ausmaß und die Wirkung der digitalen Manipulation an. Zuerst am Beispiel Niederlande, 3 Wochen vor der Wahl.
Wahlkampf in den Niederlanden, das ist ein Wahlkampf der Twitter und Hacker. Niemand weiß genau, wer mitmischt und wer manipuliert. Wo die Wahrheit endet und der Fake beginnt. Im Mittelpunkt Geert Wilders und seine Partei für die Freiheit.
15 März wird Nederland wieder von uns.
Am 15. März, am Wahltag, gehören die Niederlande wieder uns, verspricht Geert Wilders. 4 Jahre Mark Rutte bedeuten 4 Jahre immer ein Stück weniger Niederlande.
4 Jahre lang Mark Rutte bedeutet 4 Jahre lang ein Stückchen minder Nederland.
Es war einer seiner letzten Auftritte. Wilders will den konservativen Regierungschef Mark Rutte jetzt nur noch von zu Hause aus bekämpfen und Stimmung machen, vor allem gegen marokkanische Einwanderer. Per Twitter. Aus Sicherheitsgründen, sagt Wilders. Das Vorbild Donald Trump. Ein Stil, den er kopieren will.
Nicht weiter ausgerollt in Polarisation.
Dabei wäre es doch jetzt erst recht wichtig zu diskutieren, nicht zu polarisieren. Auf Twitter ist es ja leicht, etwas zu behaupten und dann auf stumm zu stellen und nicht zu antworten, warnt der Chef der sozialliberalen Partei D66, Alexander Pechtold. Es kommt doch auf Diskussion an, um wieder Vertrauen herzustellen in die Politik. Und darum ist es nicht gut bestellt.
Vertrauen in die Politik ist auf 0,0% gedauert.
Vertrauen in die Politik, 0,0%, klagen viele Niederländer. Vor 5 Wochen provozierte Wilders den sozialliberalen Pechtold mit einer üblen Fotomontage. Sie war nicht gleich als Fake zu erkennen. Der linke Politiker fröhlich in einer Menge militanter Islamisten, die Plakate schwenken. Darauf zu lesen, der Islam wird Europa erobern. Scharia für die Niederlande. Wilders stellte das Bild ins Netz als reine Wahrheit. Sein Motto, die Niederlande für uns, ist allerdings zweideutig, seit Regierungsrechner von Russen, Chinesen und Iranern gekapert wurden. Länder, die ein Interesse daran haben könnten, Geert Wilders an die Macht zu bringen, um die EU zu schwächen. Es sind dieselben Hacker, die es schon in die Rechner von Hillary Clinton geschafft haben, warnte das Innenministerium in Den Haag. Russland könnte versuchen, auch unsere Wahlen zu manipulieren. Deshalb sollen sämtliche Stimmen am Wahlabend von Hand aus- und nachgezählt werden. Keine Rechnerhilfe, damit nichts gefälscht werden kann.
Ü, Meneer Rutte, es wird Zeit, dass Ü vertreckt.
Es wird Zeit, dass Sie gehen, fordert Geert Wilders. Aber vielleicht bleibt Mark Rutte. Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Twitter gestützt und am Ende doch computerfrei. Das Wichtigste hat Rutte nicht per Twitter gesagt, sondern direkt. Mit Wilders will er nichts zu tun haben.
Die Chance mit der PVV ist null.
Die Chance, dass wir jemals zusammen regieren, beträgt 0%.
Na, und wir landen irgendwann doch wieder bei der Schreibmaschine. Das ist los in den Niederlanden, 3 Wochen vor der Wahl. Ein Bericht von Andreas Meyer-Feist über Fake News und Hackerangriffe aus dem Ausland. Manipulation durch Falschmeldungen funktioniert natürlich dann besonders gut, wenn diese Meldungen weit, weit verbreitet werden. Das funktioniert mittlerweile mittels der sogenannten sozialen Medien mit dafür geschaffenen automatischen Computerprogrammen, genannt Social Bots. Die sind auch in der Lage, zum Beispiel über Twitter so zu agieren, dass der Nutzer gar nicht mehr erkennen kann, ob die Nachricht von einem echten Menschen oder einem Computerprogramm verschickt wurde. Aber auch in anderen Feldern sind sie aktiv, zum Beispiel in der Werbung. Andreas Gielen erklärt, wie Social Bots genau funktionieren.
Eine Freundschaftsanfrage auf Facebook. Eine hübsch aussehende Frau direkt aus meiner Nachbarschaft möchte mit mir befreundet sein. Ich kenne sie nicht. Was ich auf den ersten Blick nicht erkenne, sie ist ein Roboter. Daher der Name Social Bot. Freigesetzt von wirklichen Menschen, die mich auf Sexseiten lenken oder mein Profil auslesen wollen, um meine Daten zu verkaufen oder mir direkt Werbung andrehen wollen. Simon Hegelich von der TU München untersucht diese Social Bots.
Das Gefährlichste ist, dass eben genau diese Trends beeinflusst werden. Das ist sehr einfach zu machen. Ich brauche ja nur 10.000 Bots haben, die einen bestimmten Hashtag benutzen. Und dann ist das ein Trending-Hashtag bei Twitter. Es gibt sehr viele Akteure, die auf diese Trends inzwischen schauen. Bei den Medien machen sie das, die Wissenschaft macht es auch, Politiker machen das, alle großen Firmen machen das inzwischen.
Weil diese Bots auch gegen die Nutzungsbedingungen der Netzwerke verstoßen, wollen diese die Profile natürlich loswerden, aber sie sind als solche nur schwer auszumachen. Trotzdem kann man die Social Bots mit viel Arbeit erkennen.
Dabei ist uns aufgefallen, dass es sehr viele Meldungen gab, wo die gleiche Meldung von unterschiedlichen Nutzern gesendet worden ist. Es war aber nicht als ein Retweet gekennzeichnet. Und jetzt wühlen wir dieses ganze Netzwerk eigentlich auf. Wir schauen uns an, wem folgen die Bots und wer folgt den Bots und wir finden immer mehr.
Schätzungen gehen von 100 Millionen Fake-Accounts auf allen großen Plattformen aus. Bis zu 20% aller Twitter-Accounts sollen Social Bots sein. Social Bots sind leicht herzustellen. Es gibt sie im Internet zum Kauf. $500 für ein Programm, das ungefähr 10.000 falsche Nutzer, also Bots, generiert. Und dann werden sie losgeschickt. Dank künstlicher Intelligenz können diese Roboter die Follower von Unternehmensseiten oder politischer Accounts in die Höhe schnellen lassen oder die Videoabrufzahlen auf YouTube manipulieren. Sie posten auch selbstständig und antworten auf Postings realer Nutzer. Und so können sie auch Propaganda machen. Simon Hegelich von der TU München.
Was wir vermuten, ist, dass das Klima in den Diskussionsforen verändert wird. Es wird aggressiver und das führt dann dazu, dass moderate Stimmen sich immer weiter zurückziehen und das ganze Topic in den sozialen Medien dann plötzlich eskaliert und ganz, ganz konfrontativ wird.
Sagt Simon Hegelich im Bericht von Andreas Gielen. So funktionieren also Social Bots, Computerprogramme, die die Wirkung von Werbung, Hackerangriffen, aber auch von Falschmeldungen über die massenhafte Verbreitung gewährleisten sollen. Im US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf wurden in der Endphase die 20 erfolgreichsten Falschmeldungen häufiger geteilt, geliked und kommentiert als die 20 erfolgreichsten Berichte seriöser Medien. So meldet es das Online-Portal BuzzFeed. Auch in Deutschland gab es schon Hackerangriffe auf den Bundestag und Fake News haben auch die Deutschen schon irritiert. Johannes Helie, Politik- und Kommunikationsberater in Berlin und Brüssel, guten Tag.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Haben wir denn auch hierzulande in dieser Hinsicht schon amerikanische Verhältnisse?
Naja, also wir erleben schon seit geraumer Zeit, dass Desinformationen gezielt in der deutschen Öffentlichkeit gestreut werden und es mittlerweile auch ganze deutschsprachige Falschnachrichtenportale gibt im Internet. Eine große Welle an Fake News haben wir ab dem Sommer 2015 gesehen, als viele Flüchtlinge zu uns kamen. Ab diesem Zeitpunkt wurden auch viele Gerüchte über die Flüchtlinge in Umlauf gebracht, also sogenannte Fake News. Und leider muss man auch sagen, dass Fake News auf Resonanz stoßen in der deutschen Öffentlichkeit. Also es gab vor kurzem eine Untersuchung darüber, welche deutschen Nachrichtenartikel über Angela Merkel im letzten Jahr auf Facebook am populärsten waren. Und da hat man ermittelt, dass unter den Top 10 5 gefälschte Nachrichten waren. Und das zeigt für mich, dass Fake News deutlich zu viel Aufmerksamkeit zuteil wird.
Unter den Top 10 waren 5 falsche. Das ist ja schon ein krasses Verhältnis, muss man sagen. Herr Hillier, mit welcher Art von Fake News haben wir es denn da zu tun? Also waren das vielleicht so Quatschmeldungen, dass die zwar weiterverbreitet wurden, aber doch offensichtlich falsch waren?
Also eine Fake News, die mir besonders imponiert hat, war ein Video eines kanadischen rechtspopulistischen Senders, der Rebel News heißt. Das Video wurde 1,3 Millionen Mal auf YouTube aufgerufen und in diesem Video wird anhand einer Mischung aus Lügen, Unterstellungen und Küchenpsychologie der angebliche Beweis geführt, dass Angela Merkel geisteskrank sei. Das Perfide an dem Video ist die professionelle Aufmachung. Also diese Sendung hat eigentlich so die Form eines Beitrags, wie wir sie aus Politmagazinen wie Monitor und Panorama kennen. Und ich glaube, ja, diese professionelle Aufmachung ist das, was manche Menschen dann doch vielleicht auch glauben lassen könnte, dass es sich nicht nur um Quatsch handelt, sondern dass vielleicht tatsächlich auch Fakten präsentiert werden.
Also eine professionelle Verpackung macht es auf jeden Fall gefährlich. Wenn aber der Inhalt doch leicht durchschaubar absurd ist, ist es ja vielleicht doch nicht so bedrohlich. Welche Fake News sind denn die bedrohlichsten?
Also ich glaube, für die Leser ist es am schwierigsten, Falschnachrichten zu erkennen, wenn diese irgendwie doch ein Fünkchen Wahrheit beinhalten, also zum Beispiel ein reales Ereignis sehr verzerrt wiedergeben. Es gab da eine Geschichte über Silvesternacht in Dortmund, wo das Fake-Medium Breitbart News sich auf Berichte der Ruhrnachrichten stützte, diese aber völlig falsch wiedergegeben hat. Für Journalisten wird es besonders schwierig, wenn sie es nicht nur mit Fake News zu tun kriegen, sondern auch mit Fake-Zeugen. Das haben wir in Frankfurt vor kurzem erlebt. Da hat die Bild-Zeitung über einen angeblichen Sexmob in der Frankfurter Fressgasse berichtet. Diesen Sexmob gab es aber gar nicht. Aber offenbar politisch motivierte Zeugen hatten diesen erfunden und eben der Bild-Zeitung oder Reportern der Bild-Zeitung davon berichtet. Und es kam dann tatsächlich zu einer Berichterstattung in der Bild-Zeitung. Die hatte leider nicht bei der Polizei diese Zeugenberichte überprüfen lassen und musste sich im Nachhinein auch dafür entschuldigen, für diese Fake-Berichterstattung.
Das heißt, wenn es irgendwie sein könnte, dann ist natürlich die Gefahr groß, dass jemand dem auf den Leim geht. Sie beraten ja Politiker und Parteien. Wie geht man jetzt mit diesen Falschmeldungen um, die ja durchaus auch auf einem anderen Level stattfinden? Ist es denn immer wichtig und richtig, dann sich dagegen zu wehren, da laut drauf hinzuweisen und es auch richtig zu stellen?
Ich denke, es ist wichtig, dass die Parteien ihre Abwehrkräfte in diesem Wahlkampf stärken. Das Wichtigste ist wirklich, dass die Verbreitung von Falschnachrichten über die eigenen Kandidaten oder die Partei selbst frühzeitig gestoppt werden. Die Parteien setzen dazu sogenannte Netzfeuerwehren ein. Also man versucht, dass eine Falschnachricht nicht sich flächenbrandartig ausbreiten kann. Also man geht an die Quelle der Falschnachrichten, man will sie dann schnell den Plattformbetreibern, also zum Beispiel Facebook, melden oder sorgt auch selber für Richtigstellungen in den Kommentarspalten. Auch wenn die Parteien niemals alle Informationen überblicken können und auf alle Falschnachrichten reagieren können, ist dieser Ansatz der Rapid Response erstmal richtig, denke ich. Insbesondere vor dem Wahltag kann es ja fatal sein, wenn noch kurzfristig Falschinformationen in Umlauf gebracht werden und diese auch nicht mehr richtiggestellt werden können.
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI, warnt ja vor Wahlmanipulation und fordert, dass die Betreiber der sozialen Netzwerke die maschinengesteuerten Meinungsäußerungen, also die durch Social Bots von sich aus löschen. Der Bundesinnenminister will ein Abwehrzentrum gegen Desinformation aufbauen. Wird das ein gutes Gegengift sein, alles in allem?
Mir ist noch nicht plausibel erklärt worden, wie man mit einem Fake-News-Abwehrzentrum die ja grenzenlosen Datenströme im Internet kontrollieren möchte. Also ich finde, wir sollten auch erstmal an einem anderen Punkt ansetzen. Das beste Mittel gegen Desinformation sind meines Erachtens aufgeklärte Bürger. Ich würde also vorschlagen, dass wir ein Medienkompetenzzentrum einrichten statt ein Fake-News-Abwehrzentrum. Also wir sollten die Bürger in die Lage versetzen, zwischen seriösen und unseriösen Informationen unterscheiden zu können.
Was hilft? Diese Frage wurde auch Angela Merkel auf der Münchner Sicherheitskonferenz gestellt und das hat sie geantwortet.
Wir haben hier völlig neue Möglichkeiten, sowohl von der Verletzung der Infrastruktur bis hin zu Fehlinformationen. Und ich glaube, das ist schon eine ernsthafte Herausforderung für die Demokratien. Ich habe allerdings trotzdem die Absicht, auch wenn wir sehr viel über bestimmte Nachrichten jetzt sprechen und das Wort Fake News eine ungeheure Konjunktur hat, darauf zu setzen, dass die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland ihre Entscheidungen selber treffen werden. Also wir werden versuchen, das sehr rational zu bewältigen. Aber Fehlinformationen, denen müssen wir vom ersten Tag an ganz entschieden begegnen.
Entschieden begegnen, Cyberabwehrstrategie ja, aber vor allem hilft der gesunde Menschenverstand, sagt Angela Merkel. Johannes Hilje, ist der die schärfste Waffe gegen Wahlmanipulation?
Naja, da muss man natürlich fragen, wie gesund ist der digitale Menschenverstand denn aktuell in unserer Gesellschaft? Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich sehe, dass diese Fake News auf so große Resonanz steigen, dass wir eben doch noch nicht die Medienkompetenz haben in unserer Gesellschaft, die notwendig ist. Neue Medien und Kommunikationsformen können sowohl für als auch gegen die Demokratie eingesetzt werden. Und ich glaube, wir müssen jetzt darum kämpfen, dass das Internet der demokratischen Gesellschaft dient. Und eine Voraussetzung dafür ist, dass die Nutzer seriöse von unseriösen Nachrichten unterscheiden können und geschult werden im Umgang mit Nachrichten und Informationen im Internet.
Aber so ein Schulterzucken, na und? Also die Leute werden das schon kapieren, dass da was falsch ist. Das teilen sie dann doch nicht.
Das teile ich nicht. Also ich habe, wie gesagt, das Gefühl, dass die digitale Revolution im Lehrplan noch nicht so richtig stattgefunden hat. Wir sollten dafür sorgen, dass Medienkompetenz, digitale Medienkompetenz weiter ausgebildet wird in unserer Gesellschaft. Und das ist für mich die Kernaufgabe für die nächsten Jahre. Nichtsdestotrotz muss man auch nochmal anmerken, dass der Einfluss von Facebook auf die Meinungsbildung, die politische Meinungsbildung, eher gering ist. Also auch das zeigen immer wieder Untersuchungen. Also ich glaube, Menschen können immer noch unterscheiden, dass zum Beispiel die Informationen, die sie in seriösen Tageszeitungen oder auch im Gespräch mit Politikern selbst eine andere Güte haben als ja weitergeteilte, etwas ja vielleicht unseriös daherkommende Videos in sozialen Netzwerken.
Fake News muss man nicht überschätzen, aber egal sein dürfen sie uns auch nicht, sagt Johannes Hilje, Politik- und Kommunikationsberater in Berlin und Brüssel. Danke für Ihre Einschätzung. Hacker, Bots und Fake News, der Tag in HR2 Kultur. Über das Na und werden wir später noch weiter diskutieren. Oh, ich sehe gerade, eine Bots-Attacke erwischt unsere Sendetechnik.
Hallo, hier sind die Bots. Ja, es gibt uns noch. Und wie? Wir sind vielleicht auch schon auf deinem Rechner gewesen. Wir kommen per Funk und in die Leitung. Ja, da kommen wir angeflogen. Alle, die sich ihre Meinung nur noch im Internet bilden, sollen aufstehen. Alle, die finden, Twitter ist besser als Zeitung, sollen aufstehen. Alle, die finden, Facebook-Freunde sind echte Freunde, sollen aufstehen. Alle, die einen guten Blogger nicht von einem Troll unterscheiden können, aufstehen. Wir sind die Roboter. Achso, das war die falsche Band, sorry. Trotzdem aufstehen. Alle anderen können natürlich sitzen bleiben. Was sollen wir trinken? Was sollen wir reinfüllen in den Computer rein? Haha, aber dazu das nächste Mal, Freunde. Eure Bots.
Tja, weiß auch nicht, wie diese Bots hier übernehmen konnten. Wir alarmieren die Cyberabwehr, machen erstmal weiter. Auch in Frankreich wird gewählt am 23. April und im Moment scheint es, als wären die Aufregung über Skandale und rund um die Kandidaten größer als die inhaltliche Diskussion. Gegen die rechtspopulistische Marine Le Pen wird ermittelt. Sie soll mit Geldern des Europäischen Parlaments für die Parteiarbeit gearbeitet haben. Der konservative Kandidat Fillon hat seine Familie in der Vergangenheit gut beschäftigt und sie mit Staatsgeldern bezahlt. Und dann ist da noch der junge Emmanuel Macron, den anfangs niemand auf dem Schirm hatte und der jetzt mit seiner Bewegung in den Umfragen so gut dasteht, dass den anderen Kandidaten Angst und Bange wird. Der wirft jetzt der russischen Regierung vor, den Wahlkampf zu beeinflussen mit Falschmeldungen.
Nous, mes amis, nous aimons l'Europe, nous voulons l'Europe.
Wir, meine Freunde, wir lieben Europa, wir wollen Europa. Keiner der französischen Präsidentschaftskandidaten bekennt sich so deutlich zu Europa wie der 39-jährige Emmanuel Macron. Das allerdings mache ihn zur Zielscheibe für Cyberattacken, sagen seine Sprecher. Seit Januar hätten sie tausende Hackerangriffe auf die Internetseite, auf Server und E-Mail-Boxen von Macrons En Marche-Bewegung gezählt.
Nous sommes attaqués. Donc le but c'est de nous affaiblir et de perturber le fonctionnement de notre mouvement.
Wir werden attackiert. Das ist, um uns zu schwächen, um das Funktionieren unserer Bewegung zu stören, klagt Richard Ferrand, der Generalsekretär von En Marche. Die Wahlkampfhelfer von Emmanuel Macron glauben zu wissen, aus welcher Richtung die Cyberangriffe kommen. Sie machen vor allem Russland dafür verantwortlich. Klar ist, dass Emmanuel Macron der Kandidat ist, der ein starkes Europa als Projekt hat. Man kann sich folglich vorstellen, dass die, die ein schwächeres Europa wollen, versuchen, ihm zu schaden. Russland hat diese Vorwürfe allerdings weit von sich gewiesen. Diese Gerüchte und Anschuldigungen nehmen schon einen absurden Charakter an, empört sich der russische Botschaftsvertreter in Frankreich Artem Studenikov. Es gibt überhaupt keinen Grund, Emmanuel Macron zu attackieren. Wir sind allen politischen Kräften in Frankreich gegenüber offen. Die Gefahr, dass politisch motivierte Cyberangriffe die französische Präsidentschaftswahl beeinflussen könnten, sieht allerdings auch die hiesige Nationale Agentur für die Sicherheit von Informationssystemen. Die Behörde hatte die Parteien bereits im Herbst in Sachen Cybersicherheit geschult. Auch Frankreichs Präsident Hollande ist besorgt und forderte in der vergangenen Woche spezielle Schutz- und Wachsamkeitsmaßnahmen gegen Cyberattacken im Präsidentschaftswahlkampf. Regierungssprecher Le Foll mahnte: In dieser Präsidentschaftswahl darf der demokratische Akt nicht von Leuten beeinträchtigt werden, die falsche Informationen verbreiten oder die Wahl stören wollen. Der französische Außenminister Ayrault fand auch im Hinblick auf die Hackerangriffe auf den europafreundlichen Präsidentschaftsanwärter Emmanuel Macron noch deutlichere Worte. Kein ausländischer Staat dürfe den zukünftigen Präsidenten der Republik wählen, warnte Ayrault in der Nationalversammlung. Frankreich werde keinerlei Einflussnahme auf den Wahlprozess akzeptieren, weder von Russland noch von irgendeinem anderen Staat.
Kerstin Gallmeier über Falschmeldungen und Cyberattacken im französischen Wahlkampf. Frankreichs Regierung wirft Moskau also Einmischung in die Wahlen vor. Der Kreml und die von ihm gesteuerten Medien wollten Europa und die EU schwächen und damit Le Pen und Fillon stärken, so also der Vorwurf. Stefan Dehnert, Leiter des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Paris, guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Für wie wahrscheinlich halten Sie es denn, dass russische Interessen bei der französischen Wahl so direkt auch eine Rolle spielen?
Ich halte das für sehr nachvollziehbar und wahrscheinlich. Die Argumente wurden ja gerade schon genannt. Ein europafreundlicher Kandidat ist nicht wirklich im Interesse Russlands. Und dass Russland sich einmischt in Wahlkämpfe, das hat man jetzt am Beispiel der USA schon beobachten können. Auch die Angriffe auf die Computersysteme der Bundestagsverwaltung gehen wohl auf russische Hacker zurück und die Vermutung liegt nahe, dass das keine Privatpersonen sind, sondern dass da eher im Auftrag gehandelt wird.
Beweise hat ja Macron aber bisher nicht geliefert. Auf was stützen Sie diese Vermutung? Schauen wir uns vielleicht mal diese Verbindung von Frau Le Pen nach Russland an. Wie eng sind die?
Na, auf jeden Fall ist man sich ideologisch nah und Frau Le Pen schätzt Putin.
Das sagt sie auch ganz offen, ne?
Das sagt sie auch ganz offen, richtig. Sie hat auch Russland-Besuche gemacht. Sie hat beispielsweise auch einen Kredit aufgenommen bei russischen Banken, weil auch französische Banken ihr diesen nicht geben wollten. Sie legitimiert die Besatzung der Krim durch Russland. All das sind natürlich Punkte, wo man den Eindruck bekommt, da ist eine ideologische Nähe da, die natürlich Herrn Putin gefällt. Und am wichtigsten ist natürlich der Punkt, dass Frau Le Pen mit dem Front National antieuropäisch auftritt, dass sie mit Frankreich aus der EU und dem Euro austreten möchte und ihr als auch dem Kreml vollkommen bewusst ist, dass wenn das passiert, wenn Frankreich also aus der Union austritt, die Union schwerlich fortbestehen kann. Und eine geschwächte oder sogar sich auflösende Europäische Union ist natürlich ein sehr viel problemloserer, einfacherer, ich will nicht sagen Gegner, aber Akteur mit dem Russland dann zu tun hätte als eine geeinte Europäische Union, die im Augenblick eben auch Sanktionen gegen Russland aufrechterhält, wegen der Besetzung der Krim und wegen der Rolle Russlands in der Ukraine.
Jetzt hat Frau Le Pen bei der Europawahl im Wahlkampf 2014 einen Millionenkredit entgegengenommen. Ich glaube, im aktuellen Wahlkampf ist das noch gar nicht offiziell. Es liegt nicht auf dem Tisch, aber man spürt, wie Sie eben sagten, auch die Nähe zu Russland. Gefällt das denn eigentlich Ihren Wählern?
Ich denke, das ist einer der Punkte, der nicht im Vordergrund steht. Gleichzeitig gibt es in Frankreich, vermittelt durch einen traditionellen Anti-Amerikanismus, eine größere Bereitschaft, Russland in einem positiveren Licht zu sehen. Aber es ist sicherlich kein wichtiger Punkt in der Frage, ob man das Programm und die Aktionen des Front National nun besonders positiv findet.
Jetzt hat ja Herr Dehnert Herr Macron zu hören bekommen, oder die ganze Nation hat zu hören bekommen, Herr Macron sei homosexuell und er führe eine Scheinehe. Wie wirkt das denn eigentlich im katholischen Frankreich? Welche Chance haben solche Meldungen?
Ja, ich denke, dass mit solchen Meldungen diejenigen bestätigt werden, die sowieso nicht für Herrn Macron gewählt hätten, sprich die katholisch-konservativen Kreise, deren Stimme fast geschlossen, denke ich, für den konservativen Kandidaten abgegeben werden, diesen Wählerkreis extrem repräsentiert. Man war ja überrascht, dass bei den Vorwahlen der Konservativen ausgerechnet dieser Kandidat die Vorwahlen gewonnen hatte, François Fillon, weil er eben doch als der konservativste der Kandidaten innerhalb der konservativen Partei gilt. Andererseits, diejenigen, die jetzt für den weltoffenen Macron sowieso schon Sympathien haben, würden, denke ich, sich nicht von ihrer Wahlentscheidung dadurch beeinflussen lassen.
Könnte das in der Stichwahl vielleicht noch relevant werden?
Ja, andererseits gibt es die Jugend, und man weiß, dass die Jugend soziale Netzwerke nun besonders nutzt, und diese Meldungen, diese Gerüchte sind eben auch besonders stark über soziale Netzwerke weitergegeben worden, dass die Jugend bei ihrer Entscheidung für die Wahl noch sehr unsicher ist. Einerseits gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass die Wahlbeteiligung der bis 34-Jährigen, 18- bis 34-Jährigen sehr hoch sein wird, weil 88% dieser Altersklasse zu dieser Wahl gehen wollen. Gleichzeitig ist die Festlegung noch nicht besonders stark. Und es gibt drei Kandidaten, denen die Sympathien vor allem der jüngeren Generation gelten. Und das sind Marine Le Pen, das ist Emmanuel Macron und das ist der Vertreter der extrem Linken, Jean-Luc Mélenchon. Und zwischen diesen dreien verschiebt sich die Zustimmung in den Untersuchungen permanent, sodass man sich vorstellen könnte, dass eine gezielte Kampagne gerade über die sozialen Netzwerke da doch etwas bewirken kann. Und wie Sie sagen, im zweiten Wahlgang, wo es eine Stichwahl gibt, kann es dann eventuell doch einen Einfluss haben. Aber das ist sehr hypothetisch.
Ja, ist ja auch noch ein paar Wochen hin und vielleicht passiert noch was bis dahin. Im Moment jedenfalls ist Macron wohl stabil in den Umfragen und es gab mehr Aufmerksamkeit fast für dieses charmante Abwehren dieser Nachricht. Stefan Dehnert, Leiter des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Paris, ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Hacker, Bots und Fake News, der Tag in HR2 Kultur. In den Niederlanden, aus Frankreich, aus Deutschland und aus den USA sowieso häufen sich die Einschätzungen, dass Russland wahlmanipulierend digital unterwegs ist. Darüber haben wir gesprochen. Der Kreml und seine Medien dagegen bestreiten vehement jegliche Einmischungsversuche in europäische Wahlkämpfe. Tatsächlich sieht sich Russland selbst als Opfer von Falschmeldungen. Jetzt hat das russische Außenministerium ein Konzept vorgestellt, wie es zukünftig mit sogenannten Fake News aus dem Ausland umgehen will. Marta Wilczynski berichtet.
Der französische Präsidentschaftskandidat wirft Russland einen Hacking-Angriff gegen ihn vor. Fake. Russland habe einen Putschversuch in Montenegro unterstützt. Fake. Russland setzt Raketen ein und verletzt damit den Rüstungskontrollvertrag. Fake. Wie ein großer roter Stempel prangt das Wort über den Screenshots der Nachrichtenseiten von Bloomberg, dem britischen Daily Telegraph oder der New York Times. Fake. Natürlich sind das nicht alle Nachrichten, nicht alle Artikel. Dann müsste man vielleicht 90% des Internets dort herunterladen. Mit dort meint Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums, die neue Rubrik auf der Internetseite des Ministeriums. Hier sollen ab sofort Falschmeldungen und die sogenannten Lügen des Auslands über Russland gesammelt und im wahrsten Sinne des Wortes gebrandmarkt werden. Denn es ist eine Sache, allgemeine Kommentare über eine Situation zu machen, eine andere aber, wenn man ein konkretes Massenmedium und konkrete Journalisten vor Augen hat, die sowas machen.
Sacharowa beklagte, dass sie bei mittlerweile jeder Pressekonferenz Falschmeldungen über Russland widerlegen müsse. Auch solche, die das Ministerium bereits vor einiger Zeit widerlegt habe, die sich aber immer weiter verbreiten würden.
Leider kommen Elemente des Informationskriegs immer häufiger vor. In letzter Zeit wurden sie quasi zu einem weltweiten Trend. Erstaunlicherweise beschuldigt man uns, dass gerade die russische Seite solche Sachen macht.
Erstaunlicherweise. Nun also will das Außenministerium die angeblich angegriffene Ehre Russlands in der insbesondere westlichen Nachrichtenwelt verteidigen. Bisher hat diese Rolle der staatlich finanzierte Auslandssender Russia Today übernommen, eines der Top-Propaganda-Instrumente des Kreml.
Die Schlammschlacht um Fake News geht weiter und es gibt neue Anschuldigungen gegen Russland. Diesmal von der NATO. Natürlich haben wir von RT uns die Liste ganz genau angesehen. Schauen wir uns einige Beispiele an.
Sich einige Beispiele ganz genau ansehen, diese Arbeit macht sich das russische Außenministerium nicht. Die Nachrichten werden zwar als Fake gekennzeichnet, was aber genau falsch daran sein soll, steht nicht dabei. Von einer Richtigstellung ganz zu schweigen. Neben all den Attacken macht Sprecherin Sacharowa den Journalisten zum Schluss aber doch noch ein Angebot.
Also kommen Sie bitte, bringen Sie Ihre Informationen mit, beweisen Sie, dass es keine Fakes sind. Wir sind bereit, mit Ihnen zusammenzuarbeiten.
Offen bleibt dabei die Frage, ob das russische Außenministerium diese Beweise überhaupt akzeptieren würde oder ob sie ebenfalls als feindlich gesinnte Kampagne abgestempelt würden, so wie vieles andere auch.
So wehrt sich Russland gegen das, was die Regierung als Falschmeldungen deklariert. Frank Rieger, Sprecher des Chaos Computer Clubs, guten Tag.
Guten Tag.
Was ist denn Russland jetzt, Täter oder Opfer?
Ich denke beides. Also klar ist halt, dass wir mitten in einer Propagandaschlacht stehen zwischen, sagen wir, dem Westen und Russland. Das sagen beide Seiten ja auch relativ offen. Und die Frage, mit welchen Mitteln da gekämpft wird und wie weit der Westen sich da aus dem Fenster lehnt, ist natürlich auch eine Frage, sagen wir mal, der moralischen Höhe, des moralischen Anspruchs, den man hat. Und was nun die Russen sagen, okay, was wir hier tun mit unserer Propagandasender und so weiter, ist jetzt auch nicht viel anders, als was der Westen in der Ukraine gemacht hat. Dann muss man halt leider konstatieren, dass sie da ein Stück weit auch recht haben und sie halt sich jetzt irgendwie nicht völlig zu Unrecht in der Rolle sehen, dass sie sagen, okay, offensichtlich sind diese Mittel der Propaganda, der Lüge, der Täuschung, der Tarnung jetzt normale Mittel der politischen Auseinandersetzung geworden.
Aber die Nachrichtendienste betonen das ja, dass Russland Einfluss nehmen könnte auf die Wahlen in der EU im März bei den Niederländern, im April bei den Franzosen, im September bei uns Deutschen. Und nach Einschätzung der Geheimdienste hat Russland das ja auch in den USA getan. Wie weit reichen denn tatsächlich die Beweise der Behörden?
Ja, das ist schwer zu sagen, weil diese Beweise ja nicht vorgelegt werden. Es gibt ja da eigentlich nur im Wesentlichen Einschätzungen, die publiziert werden. Die Beweisketten, die da so aufgeführt werden, zum Beispiel, was jetzt irgendwie die russische Urheberschaft von Hacking-Angriffen und nachfolgender Publikation von dabei erlangtem Material angeht, sind meistens relativ dünn. Also die halten aus der Sicht eines Informatikers jetzt nicht so besonders dolle. Also die funktionieren dann ungefähr so, dass man sagt, okay, wir haben hier mal einen Angriff gehabt und da haben wir zufällig ein paar kyrillische Buchstaben in der Angriffssoftware gesehen. Und die wurde geupdatet zu Bürozeiten, die zu Moskau-Bürozeiten passen. Und da wird dann gesagt, okay, offensichtlich könnte diese Angriffssoftware russischen Ursprung sein, ohne dass man einen Beweis dafür hat. Und sobald die dann wiedergefunden wird, geht man dann zurück und sagt, okay, beim letzten Mal haben wir gesagt, das ist offenbar eine russische Angriffssoftware, also wird es aber auch dieses Mal eine russische Angriffssoftware sein. Das heißt also, diese Beweisketten, die da vorgelegt werden, zumindest in der Öffentlichkeit, sind so dünn, dass man auch sagen kann, okay, den Beweis anzutreten, dass nicht ein anderer Nachrichtendienst dahinter steht, also dass halt keine Ahnung, die Amerikaner oder die Chinesen oder die Israelis halt, die über ähnliche Fähigkeiten verfügen, da unterwegs waren, ist halt eigentlich nicht anzutreten. Insofern sind solche Sachen immer mit Vorsicht zu genießen. Man kann eigentlich schon natürlich konstatieren, wenn man sich das Gesamtbild anguckt, also die, sagen wir, ausgehend von der Wem-nutzt-es-Frage, dass Russland da sicherlich nicht völlig unschuldig ist.
Also man kann schon befürchten oder vermuten, dass auch durchaus der eine Hacker dem anderen Hacker dann was unterschiebt und falsche Fährten legt. Aber in der Zeit in dieser Woche ist zu lesen von einem Mann, der Chefredakteur der russischen Nachrichtenagentur Newsfront, der eine etwa 100-köpfige Redaktion leitet und gezielt von der Krim aus einfach Meldungen verbreitet, wie Deutschland hat Massenvernichtungswaffen, alle Flüchtlinge oder fast alle Flüchtlinge sind kriminell und Angela Merkel zettelt Schlägereien an. Solche Dinge verbreitet er, die Zeit will mit ihm geredet haben. Ist sowas kein Beweis?
Na klar, ich meine sowas, was irgendwie die Propaganda angeht, wenn da halt konkrete Anhaltspunkte da sind, dann sind das natürlich Beweise. Also ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass Russland da völlig unschuldig ist. Ich wehre mich halt nur so ein bisschen dagegen, jetzt immer in jedem Fall immer zu sagen, das waren jetzt die Russen so. Also da sollte man einfach ein bisschen vorsichtig sein, wenn wir uns kurz erinnern. Bevor es die Russen waren, was irgendwie Hacking-Angriffe angeht, waren es eigentlich immer die Chinesen so. Ne? Also vor 2 oder 3 Jahren, wann immer man halt irgendjemand in Deutschland gefragt hat, auch ein Geheimdienst oder so, was jetzt irgendwie mit Hacking-Angriffen ist, wo die herkommen, welche Nationalstaaten dahinter stehen, waren es eigentlich immer die Chinesen und plötzlich waren es dann die Russen. So. Also es ist halt so ein, sag mal, ehrlich spielt da in diesem Spiel niemand. Mhm. Also muss man schon klar sagen. Aber
natürlich will man das ja wissen, Herr Reger. Man will ja wissen, wer greift uns da an und warum. Ist es für Sie denn nicht relevant zu sagen, wir müssen rausfinden, wer steckt dahinter?
Naja, man kann es versuchen, aber es ist halt in der Regel, wird man da auf Mutmaßungen und Rätselraten angewiesen sein. Wichtiger wäre, zu verhindern, dass wir angegriffen werden können. Das ist der tatsächlich viel wesentlichere Teil und dazu zählt halt die Absicherung unserer IT-Infrastruktur. Also der Chaos Computer Club hat gerade letzte Woche darauf hingewiesen, dass die Wahlauszählungssoftware zum Beispiel, die in Deutschland verwendet wird, in diversen Bundesländern, dieselbe ist wie in den Niederlanden und dass diese Software in den Niederlanden aus Sicherheitsbedenken abgeschafft wurde. Also da sind halt konkrete Möglichkeiten, Angriffe durchzuführen, von denen wir wissen und die halt zu einer großen Verunsicherung führen würden, wenn die durchgeführt würden von egal welchem Angreifer, würde es halt dazu führen, wenn die Wahlergebnisse, die im Fernsehen zu sehen sind und die offiziellen Auszählungsergebnisse stark auseinandergehen, was mit so einem Angriff möglich wäre, dann würde es halt natürlich massive Verunsicherung und Misstrauen ins Wahlsystem geben. Solche Probleme muss man abstellen. Und zwar ziemlich egal, wer jetzt eigentlich der Angreifer ist. Und das ist eigentlich das, worauf wir hinweisen wollen, dass wir sagen, diese Suche nach wer war's denn nun ist relativ müßig, sondern man sollte sich lieber darauf konzentrieren, zu verhindern, was überhaupt passieren kann.
Heißt dieses nach vorne Denken für Sie auch, man soll nicht ständig über Fake News und Hackerangriffe berichten, das muss ich jetzt durchaus selbstkritisch sagen, oder ständig Sendungen darüber machen, also nehmen die darüber vielleicht mehr Raum ein, als sie verdienen?
Na, ich betrachte es mal aus einer reinen Nutzenskategorie, solange es dazu führt, dass am Ende die Schwachstellen behoben werden, die halt für solche Angriffe benutzt werden können und solange die Gesellschaft dabei am Ende, sagen wir mal, eine gewisse kritische Distanz aufbaut zu Nachrichtenmeldungen, die so ein bisschen komisch sind oder die zu stark gehypt werden, kann diese Diskussion durchaus produktiv sein. Solange wir uns aber darauf beschränken, jetzt irgendwie nur moralisch darüber zu empören, wer jetzt nun wieder Fake News verbreitet oder was es für eine schlimme Sache sei, kommen wir da nicht weiter. Deswegen denke ich, wir müssen da nach vorne kommen. Also zum einen halt, ja, sag mal, Medienkompetenzausbildung, wozu diese Diskussion durchaus beitragen können. Zum anderen halt die technischen Lücken schließen, über die ja Hacking-Angriffe passieren können, die politisch genutzt werden können.
Na, dann hoffen wir da mal, dass wir in der richtigen Richtung hier agieren in dieser Sendung. Wo der Hacker sitzt, ist gut zu wissen, aber noch wichtiger ist, sich gegen egal welchen Hacker wirksam zu schützen, sagt Frank Rieger, Sprecher des Chaos Computer Clubs. Besten Dank. Hacker, Bots und Fake News. Na und? Der Tag in HR2 Kultur.
Was sollen wir glauben, 7 Tage lang? Was sollen wir glauben, mir wird bang. Im Netz gibt's nur noch Lügerei. Facebook und Twitter sind auch mit dabei. Facebook und Twitter auch dabei. Was sollen wir glauben, 7 Tage lang? Was sollen wir glauben, ohne Zwang?
Sie dividieren uns in zwei. Trumpisten vorne sind auch mit dabei. Trumpisten vorne mit dabei. Da geht der Spuk im Suff vorbei. Ja, dann ist der ganze Spuk vorbei, wenn wir trinken sieben Tag.
Prost! Ja, schon wieder diese Bots. Wahrscheinlich auch so ein Russe getarnt mit niederländischem Akzent ins System reingehackt als Arne Kapitza. Das hat unsere Botsabwehr herausgefunden. Jetzt aber Schluss mit dem Spuk. Und wir setzen jetzt unseren Sendungstitel wieder zusammen. Hacker, Bots und Fake News. Dahinter haben wir bei der Planung dieser Sendung ein Na und gesetzt. Und das hat zwei Gründe. Über einen reden wir gleich ausführlicher. Umfrageergebnisse zeigen, dass viele Menschen ohnehin nicht mehr an Fakten glauben. Was schadet da schon der ein oder andere alternative Fakt? Und außerdem sind wir bei der Vorbereitung dieser Sendung auf die Forschung eines amerikanischen Politikwissenschaftlers gestoßen. Zweiter Grund für Na und. Dov Levin untersucht, wie sich Russen und Amerikaner in Wahlen schon lange eingemischt haben. Und das mit Blick auf vergangene Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte. Anna Korwes fasst zusammen, was im Interview mit ihm in der Süddeutschen Zeitung zu lesen war, ergänzt mit Ausschnitten aus einem Interview in einem amerikanischen Radiosender.
Rühmlich oder unrühmlich, der Punktsieg in der Disziplin Wahlkampfmanipulation geht klar an die USA, folgt man dem amerikanischen Politikwissenschaftler Dov Levin von der Carnegie Mellon University in Pittsburgh. Er hat untersucht, wie oft sich USA, UdSSR oder Russland zwischen 1946 und dem Jahr 2000 in ausländische Wahlkämpfe eingemischt haben. Insgesamt zählte er 117 Fälle, in 81 davon zogen die Amerikaner die Strippen. Im Interview mit dem National Public Radio nennt Levin ein Beispiel.
Da war zum Beispiel unsere Intervention in Serbien im Jahre 2000. Slobodan Milosevic trat zur Wiederwahl an. Die USA wollten eine weitere Amtszeit von ihm verhindern, wegen seiner Menschenrechtsverletzungen und seines zerstörerischen Wirkens auf dem Balkan. Also haben wir auf verschiedene Arten den Kandidaten der Opposition, Kostunica, gefördert. Wir haben die Opposition finanziert, in Wahlkampf und Kampagnenhilfe geleistet. Und meiner Einschätzung nach war das entscheidend dafür, dass die Opposition gewonnen hat.
In Russland mischten sich die USA 1996 besonders stark in den Wahlkampf ein. Sie wollten den Kandidaten der Kommunistischen Partei als Präsident verhindern, mussten also für die Wiederwahl von Boris Jelzin sorgen. Dessen Umfragewerte waren aber katastrophal. Die USA überredeten den Internationalen Währungsfonds, Russland 10 Milliarden Dollar zu leihen. Die erste Tranche traf kurz vor der Wahl ein. Gleichzeitig drohte der IWF, den Geldfluss zu stoppen, sollten die Kommunisten gewinnen. Das wirkte. Geld zur Manipulation, ein bewährtes und effektives Mittel. Im Kalten Krieg setzten gerade die Sowjets aber auch gerne auf kompromittierende Informationen über einen unliebsamen Kandidaten. Fake News hieß das damals noch nicht. Das Vorgehen war auch noch sehr analog. Forscher Dov Levin.
Die Russen oder Sowjets haben ab und an zu dieser Art der Intervention gegriffen, aber ohne diese Cyberhacking-Tools, sondern noch ganz oldschool. Menschen, die sich im Park treffen und heimlich Informationen austauschen.
Damit versuchten sie auch, deutsche Bundestagswahlen zu manipulieren. Zum Beispiel 1972. Da veröffentlichte der russische Geheimdienst KGB ein Papier mit Falschinformationen, das Verbindungen von Spitzenpolitikern der CDU zu Rechtsextremen beweisen sollte. Den Forschungen Levins zufolge haben die Sowjets fünfmal versucht, die Bundestagswahl zu beeinflussen. 1957, 1969, 1972, 1980 und 1983. Seitens der USA wiederum dokumentiert er nur eine Intervention in Deutschland, 1953 zugunsten von Konrad Adenauer. In dem Fall gilt also, rein quantitativ, Punktsieg für den Osten.
Wahlmanipulation gab es schon immer. Hackerbots und Fake News. Na und der Tag in HR2 Kultur. Wenn es Einflussnahme nachvollziehbarerweise immer gibt, dann kommt es wohl wirklich auf den gesunden Menschenverstand der Wähler an, ob Falschmeldungen und Manipulationen verfangen. Dass die Wähler erkennen, was war, was falsch ist. Dr. Thomas Petersen, Medienwirkungsforscher und Projektleiter am Institut für Demoskopie in Allensbach. Guten Tag.
Guten Tag.
Wie sehr interessieren sich denn die Menschen überhaupt für wahr oder falsch?
Ach, subjektiv interessieren sich schon sehr für wahr oder falsch. Aber man erwartet das zu lesen oder zu hören, was man selbst für richtig hält. Also die Wahrheit ist immer ein bisschen gebogen an der eigenen Erwartung.
Jetzt habe ich in Ihrer Forschung gelesen, dass nur 47% überhaupt glauben, dass es meistens klare Fakten gibt zu Themen. Woran liegt denn das und was heißt das genau?
Darüber könnte man jetzt lange philosophieren. Sie spielen auf eine Frage an, wo wir zwei Positionen gegeneinander gehalten haben. Die eine sagte, bei vielen Themen und vielen Situationen gibt es klare Fakten, die man nachweisen kann und die einfach stimmen. Und da die Gegenposition lautet, was stimmt und was nicht, ist in vielen Fällen Ansichtssache. Also das alleine, also die erste Position wird von 47% gewählt, die zweite von 43. Also das alleine kann man jetzt noch nicht als Zeichen dafür sehen, dass die Menschen sich für Fakten nicht interessieren. Denn in der Tat gibt es ja auch viele Fälle, wo man zweifelhafte Situationen hat und nicht ganz klar entscheiden kann, was richtig ist und was falsch.
Eine andere Frage, die Sie gestellt haben, ist, wie sehr ist die Komplexität dieser Welt noch mit Fakten zu greifen? Wer glaubt noch daran?
Also es ist ein gesellschaftlicher Konsens zu sagen, die Welt wird immer komplexer und immer weniger zu greifen und es wird alles immer komplizierter und schwieriger. Wenn man der Sache mal nachgeht, dann spricht eigentlich gar nicht so sehr viel dafür. Die Informationsmöglichkeiten sind viel besser geworden. Und dass die Welt so kompliziert ist, liegt auch daran, dass wir nicht wissen, wie es weitergeht. Ja, rückblickend sieht es immer alles einfach aus, weil wir wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Ich halte das für eine ziemliche Konstante menschlichen Verhaltens.
Ist es also nichts, was sich in den letzten Jahren verändert hat, wo mehr Misstrauen entstanden ist?
Wir sehen keine wirklich dramatische Veränderung. Wenn ich mir anschaue, wie die Bevölkerung auf die Massenmedien guckt und sagt, wen kann man vertrauen, welche Quellen sind vertrauenswürdig, da gibt es keine großen dramatischen Veränderungen in den letzten Jahrzehnten. Es gab immer so ein gewisses Maß an Unsicherheit und Misstrauen. Dramatisch verändert hat es sich nicht.
Und wenn wir jetzt dann immer von Lügenpresse hören, heißt das, das betrifft nur bestimmte Gruppen?
Naja, diejenigen, die Lügenpresse schreien, sind natürlich eine Minderheit. Gleichzeitig aber gibt es durchaus bei der Bevölkerung ein erhebliches Misstrauen gegenüber Journalisten und der Berichterstattung. Und viele Menschen erleben ja auch, dass Berichterstattung dann falsch ist. Mein Beispiel ist immer, wenn ein Lokalredakteur mal gerne investigativ sein möchte. Ja, den lässt dann der Mensch von der Freiwilligen Feuerwehr einmal in sein Spritzenhaus und danach nie wieder einen. Also es gibt natürlich Erfahrungen, die dazu führen, dass Menschen skeptisch und zurückhaltend werden. Und das ist dann immer der wahre Kern, auf dem man dann so pauschale Anschuldigungen wie Lügenpresseanwürfe aufbauen kann.
Aber im Lokalen trauen ja sogar noch die Menschen relativ stark, ich sag mal, den Fakten, wie Sie das auseinandergedröselt haben. Es gibt andere Themenfelder, da ist es kritischer. Bei welchen Themenfeldern wird wenig an Fakten geglaubt?
Also es ist richtig, die Lokalberichterstattung wird noch am glaubwürdigsten wahrgenommen. Ganz am anderen Ende, wo am wenigsten Glaubwürdigkeit herrscht, ist alles, was mit dem Thema Flüchtlinge zu tun hat. Also da sagen große Mehrheiten der Bevölkerung, sie haben Zweifel an der Berichterstattung. Das hat mit dem zu tun, was ich eben gesagt habe. Man erwartet Dinge, man beobachtet Dinge. Die Bevölkerung ist hoch besorgt angesichts der großen Einwandererzahlen. Und wenn sie dann ihre Besorgnis nicht in den Massenmedien wiederfindet, dann beginnt sie zu zweifeln.
Jetzt ist ja eine kritische Haltung an sich nicht verkehrt. Also dass man sagt, ich weiß nicht, ich glaube jetzt einfach nicht immer unbedingt jedem, was mir da unter die Nase gerieben wird, was ich höre, was ich sehe, was in der Zeitung steht. Das ist ja eigentlich der gesunde Menschenverstand vielleicht, von dem Frau Merkel vorhin gesprochen hat, über den wir auch in der Sendung gesprochen haben. Aber was, wenn das zu einem allgemeinen Misstrauen wird?
Das ist der Punkt. Es ist ja völlig vernünftig und richtig, auch Medieninformationen gegenüber skeptisch zu sein und sie in Ruhe zu prüfen. Nur diejenigen, die Lügenpresse rufen, sind in aller Regel nicht diejenigen, die skeptisch den Inhalt betrachten, sondern sie ärgern sich darüber, dass über Dinge berichtet wird oder kommentiert wird in einer Art und Weise, wie sie ihnen nicht gefällt. Und wenn die gesunde Skepsis umschlägt in Pauschalverurteilung, dann wird es für die Gesellschaft problematisch, denn die Massenmedien sind eine ganz wesentliche Informationsquelle, natürlich für die meisten Themen, für die meisten Menschen. Und wenn die pauschal verworfen werden, dann gibt es nichts, was an ihre Stelle treten könnte.
Fake News, na und, haben wir ja getitelt, so wie Sie das jetzt beschreiben, ist es nicht unbedingt so, dass alle Nachrichten an den Leuten vorbeigehen, aber es gibt eine gesunde Skepsis. Was raten Sie denn dann den Bürgern, den Wählern, um dann auch eben diesen Fake News nicht auf den Leim zu gehen? Wie sollen sie sich verhalten?
Ach, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es richtig ist, den Bürgern was zu raten. Die meisten Menschen können die Zusammenhänge, die hinter Nachrichten stehen, nicht wirklich durchschauen. Sondern im Grunde haben wir eine Aufgabe an die Journalisten. Die Journalisten stehen vor dem Problem, dass verschiedene Nachrichten an sie herangetragen werden. Manche sind falsch, manche sind nicht falsch. Der Bürger kann es nicht wirklich entscheiden. Der Journalist muss prüfen und entscheiden, was ist berichtenswert und was nicht. Das ist für den Journalisten natürlich auch schon schwierig, aber für den Bürger ist es noch viel schwieriger, denn er kennt ja die Hintergründe nicht.
Dann kann er nur gucken, dass er möglichst viele Journalisten sich anguckt oder anhört und dann eigentlich einfach mehr Auswahl hat, als wenn man nur eine Seite anklickt, der man trauen möchte. Dr. Thomas Petersen, Medienwirkungsforscher, Projektleiter am Institut für Demoskopie und in Allensbach, ganz herzlichen Dank über diese Informationen, über das, was die Menschen noch glauben. Und das war der Tag für heute und für diese Woche. Hackerbots und Fake News. Na und, haben wir getitelt, ganz egal, sollten sie uns aber trotzdem nicht sein, die Falschmeldungen und deren Verbreitung, so viel ist klar geworden. Auch wenn wir das zum Trost in der Regel durchaus durchschauen können, was wahr und was falsch ist und dafür zum Glück auch noch auf die Recherchen einiger unabhängiger Instanzen und der Medien zurückgreifen können, gehen wir also wachsam in die nächsten Wahlkampfmonate. Aber erst hier mal wachsam die Hörbar hören, hier nach den Nachrichten, mehr von uns unter hr2.de. Da können Sie diese Sendung auch nachhören, wenn Sie mögen. Das Tagteam in dieser Woche verabschiedet sich. Angela Fitsch, Anna Korbis, Hadija Haruna, Claudia Sauter und Dorothea Schuler. Wir sind nächste Woche wieder für Sie da und das ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ich heiße Karin Fuhrmann, wünsche Ihnen einen schönen Abend und dann ein schönes Wochenende. Mhm.